Meine Stadt, eine neue Predigtserie und ich freue mich riesig auf diese Wochen, die kommen. Aber eigentlich leben wir schon noch ein bisschen auf dem Land, oder? Wahrscheinlich haben doch einige ein wenig Probleme mit dem Begriff Stadt und sind sehr froh, dass auf dieser Silhouette, dass es da noch eine Kuh hat und einen Berg, den Sentis. Und überhaupt, wenn Gott am Ende der Zeit dann irgendwann diesen neuen Himmel und diese neue Erde schaffen wird, dann wird das ein Zurückkommen ins Paradies sein, in einen großen grünen Garten. Ist das so? Offenbarung 21 bis 22 spricht ziemlich konkret von diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde und wie eine Stadt vom Himmel herabkommt, dieses neue Jerusalem, nicht ein Garten. Gott liebt Städte. Wisst ihr warum? Weil dort viele Menschen wohnen. Jemand hat mal gesagt, mit ein wenig Humor, auf dem Land gibt es mehr Pflanzen als Menschen, in der Stadt gibt es mehr Menschen als Pflanzen und weil Gott die Menschen mehr liebt als die Pflanzen, liebt er die Städte mehr als das Land. In Amriswil und der nahen Umgebung, dazu zählt Oberach, Bissenhofen, Hagenwil, Reuchlisberg, Schocherswil und Schroffen leben über 13.000 Menschen im Moment, Stand jetzt. Denk kurz an einige Personen, vielleicht zwei oder drei Personen in deinem Leben, die du von Herzen gern hast, von Herzen liebst. Vielleicht die Kinder, dein Ehepartner, Freunde. Und jetzt denk an dieses Gefühl der Liebe, das es in dir auslöst. Und jetzt stell dir vor, du würdest dieses Gefühl von Liebe für 13.000 Menschen verspüren. Jeden Tag, jede Minute. Das ist, was Gott fühlt über unsere Stadt, über dem Ort, wo wir wohnen. Ich bin sehr glücklich, in Amriswil zu leben. Und es ist mir sehr bewusst, dass einige von euch außerhalb von Amriswil leben. Und das ist gut, das ist super. Diese Predigtserie dreht sich nicht einfach um Amriswil, sondern vielmehr um unseren Beitrag an dem Ort, wo wir wohnen, wo wir leben, wo wir sind. Trotzdem glaube ich, dass Amriswil noch mehr zu einem zentralen Begegnungsort werden wird. Des Oberthurgaus, nicht nur vom kleinen Umfeld. Nächstes Jahr wird die neue Migro fertig. Zusammen mit dem Amriswil wird das ein Magnet, das Menschen anzieht, hierhin. Und Amriswil wird noch mehr zu einem wichtigen Ort zwischen St. Gallen, Kreuzlingen, Weinfelden. Das wird kommen. Und eine wachsende Stadt ist keine wachsende Bedrohung. Es bedeutet vielmehr, dass Gott uns zumutet, die gute Nachricht von Jesus noch zu mehr Menschen zu bringen. Ich habe zwei Teile in dieser Predigt. Teil 1, mein Traum von Kirche und Teil 2, eine Liebe für die Stadt. Teil 1. Wir spulen in der Zeit zurück, etwa 3000 Jahre, und kommen nach Israel, dieses Volk, das Gott so speziell erwählt, um sein Handeln in dieser Welt zu zeigen. Dieses Volk wählt gerade einen König, den König Saul, und leider ging seine Königskarriere ziemlich steil herunter. Und neben ihm steht ein anderer König auf. Gott erwählt einen anderen, einen Hirten aus Bethlehem. Sein Name ist David, ein einfacher Hirte. Und er bekommt von Gott die Zusage, dass er irgendwann auf diesem Thron Israels sich niederlassen wird und der König wird. Doch bevor das passiert, gibt es dieses, ich sage dem Robin Hood Kapitel, im Leben von König David. Er ist auf der Flucht von Saul ausgestoßen, er flieht von Ort zu Ort. Und doch gleichzeitig hat er die Sympathie vom einfachen Volk. Und hier steigen wir ein in zwei Verse aus 1. Samuel 22. David flüchtete und er rettete sich in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer. Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Dieser zukünftige König David hat eine ganz seltsame Anziehungskraft für dieses Allerlei an Menschen. Menschen in Not, Menschen in Schulden, Menschen mit verbittertem Herzen. Er ist ein Magnet, das solche Menschen anzieht und mit genau diesen baut er seine Armee. Mich hat das erinnert an eine andere Person, auch aus Bethlehem, auch ein König, ein anderer König. Jener König, der ebenfalls eine einfache, ein bisschen raue Schar von Menschen um sich sammelt, um damit seine Kirche zu bauen. Dieser König ist Jesus Christus. Und im Neuen Testament lesen wir, was für Menschen er anzieht. Das sind einfache Fischer. Petrus, Andreas, Jakobus, das waren raue Menschen. Es waren korrupte Zöllner, wie ein Matthäus, Levi. Es waren politische Rebellen, Simon der Zelot. Die Zeloten war eine gewalttätige politische Partei aus Israel, die sich gegen Rom aufwiegelte, mit Gewalt. Jesus hat Prostituierte angezogen. Die späteren 12 Apostel, die waren definitiv nicht mit einem heiligen Schein geboren. Das war eine raue Schar von fehlerhaften Menschen mit sehr deutlichen Ecken und Kanten. Und der König dieser Welt wählt sich genau solche, um damit sein Projekt Kirche ins Leben zu rufen. Wenn unsere Kirche hier ein Spital für die Kranken ist und nicht sich als ein Museum von guten Menschen, die hier ein wenig glänzen, versteht. Wenn sich diese Kirche ein Zufluchtsort für Unterdrückte, als ein Zufluchtsort für Unterdrückte sieht und wir eine Versammlung von schuldigen Menschen sind, was die Bibel sehr klar sagt, dann bedeutet das, dass auch hier eine raue Schar von Menschen zusammenfindet. Einer der großen Fehler ist zu denken, dass Jesus sich die Heiligen sucht. Wisst ihr, was das Problem ist? Er findet keine. Er findet keine. Das Evangelium ist die gute Nachricht eines guten Gottes, der zu schlechten Menschen kommt. Menschen mit schlechtem Ruf, Menschen mit verbittertem Herz und Menschen in Not und Schulden. Und als Kirche wollen wir sperrangelweit offene Türen haben für solche Menschen, für solche. Das bedeutet, wir haben offene Türen für den jungen Mann, der gerade seine dritte Beziehung in den Sand gesetzt hat und so viel Schmerz verursacht. Es bedeutet, wir haben offene Türen für die ältere Frau, die täglich verbittert über einen 40 Jahre alten Streit knirscht und es nicht vergeben kann. Wir haben offene Türen für die Personen, die einfach entmutigt sind. Wir haben offene Türen für die alleinerziehende Frau, die oft überfordert ist und nicht mehr weiter weiß. Wir haben offene Türen für den Ex-Mann dieser alleinerziehenden Frau, der sich vielleicht gar keine Gedanken um seine Vergangenheit macht. Wir haben offene Türen für die junge Frau, die jeden Abend mit Dunkelheit einschläft, weil sie sich an Szenen ihrer Vergangenheit erinnert, wo ihr Schlimmes angetan worden ist. Wir haben offene Türen für den homosexuell empfindenden jungen Mann, der bis jetzt nur verurteilende Christen kennengelernt hat und nicht wirklich glauben kann, dass Gott genau ihn liebt. Und wir haben offene Türen für all die langjährigen Christen, die nicht mehr viel Schwung in ihrem Glaubensleben verspüren und ehrlich gesagt einfach nur müde sind. Wir haben offene Türen für Zweifler, für Randständige, Geschäftsleute, Arbeitslose, Politiker, Studenten, Hausfrauen, Teenager. Wisst ihr warum? Weil dieses Haus nicht unser Haus ist, sondern der Chef des Hauses heißt Jesus. Und wenn ich etwas mit größter Gewissheit weiß, dann, dass dieser Chef die Türen weit offen hat für allerlei Menschen. Jetzt stellt euch vor, wenn all diese Menschen hier versammelt sind, das Chaos wäre perfekt. Ich wünsche mir dieses Chaos. Wirklich. Wünschst du dir das auch? Dieses Chaos? In der Kirche ist nicht alles hübsch, schön und geordnet. Es hat Petrusse um uns herum, die tief fallen, wirklich tief. Und selbst danach Jesus noch verleugnen. Es hat Paulusse umherum, die sehr dominant sind und ab und zu jemandem auf die Füße stehen, vielleicht zu Unrecht. Es hat Davids um uns herum, die in tiefe Sünden fallen und den Stempel Ehebrecher und Mörder tragen. Wir haben Noahs bei uns, die selbst nach einem gewaltigen Neuanfang sich plötzlich nackt und betrunken in einem Zelt wiederfinden. Wenn ihr die Geschichte nicht kennt, die steht im 1. Mose 29. In den Kinderbüchern nicht. Sind wir eine Kirche, die offene Türen für solche Menschen hat? Einige werden sich daran stören und die Gefahr ist, dass man mit ein bisschen einem selbstgerechten Stolz auf diese dort herabschaut. Aber ich bin überzeugt, die meisten von uns werden sich freuen darüber, dass weit entfernte Menschen den Weg zurück nach Hause, zurück zum Vater finden. Darüber, dass schuldige Menschen den Freund der Sünder kennenlernen und Hoffnung und Zukunft und Liebe erfahren. Stellt euch vor, alle diese Menschen würden sich unter dieser einen guten Nachricht versammeln. Unter jener Botschaft, die wirklich ein Siegesruf für ein neues Leben ist. Teil 2, eine Liebe für die Stadt. Es ist schön und das hört sich recht gut an, oder? Offene Türen zu haben. Aber wenn niemand durch diese Türen hereinkommt, dann gibt es nur Durchzug und wir können sie gerade so gut geschlossen halten. Unsere Aufgabe ist es nicht nur, die Türen zu öffnen, sondern wir haben auch eine Aufgabe außerhalb dieser Türen. Was ist diese Aufgabe? Ich habe 2 Wörter für den Rest dieser Predigt. Mitfühlende Liebe. Sascha Ernst, der hat vor einiger Zeit am Godi gepredigt, hat einmal gesagt, dass wenn sich unser Glaube mit mitfühlender Liebe verbindet, das eine gewaltige Kraftexplosion gibt. Der Glaube allein genügt nicht. Vielleicht bringt er dich von der Hölle in den Himmel, aber der Glaube allein bringt nicht den Himmel auf Erden. Für das muss er sich verbinden mit mitfühlender Liebe. Johannes Calvin, der große Reformator, hat mal gesagt, es ist der Glaube allein, der rettet. Aber rettender Glaube bleibt nie allein. Der Glaube nimmt die Hand der Liebe und gemeinsam haben sie einen Auftrag in dieser Welt. Lukas 19,41. Als Jesus sich nun der Stadt Jerusalem näherte und sie vor sich liegen sah, da weinte er über sie. Jesus weinte über die Stadt. In den letzten Wochen habe ich diese tiefe Überzeugung bekommen, dass wir das brauchen, dieses neue, echte, mitfühlende, diese mitfühlende Liebe für die Stadt, die Umgebung, die Menschen. Aber Achtung, keine Besserwisserliebe, à la, hey, ich zeig dir, wie das Leben funktioniert, lern von mir. Auch keine falsche Mitleidsliebe, so, ich bin hier oben im Erlösermodus und du da unten im Dreck, jetzt helfe ich dir zu mir hoch. Das will niemand, das ist erniedrigend. Wir sind keinen Treppentritt besser, keine Stufe höher. Und überhaupt geht es gar nicht um uns. Der Auftrag unseres Lebens hat so wenig zu tun mit uns selbst. Mitfühlende Liebe sieht die Nöte der Umgebung und begibt sich in sie hinein. Ich glaube, unsere Lebensaufgabe lässt sich relativ einfach mit einem kleinen Wort beschreiben. Es ist ein Tunwort. Ich glaube, das war das Blaue in der Schule, oder? Das blaue Tunwort. Man tut es. Und es heißt lieben. Es heißt lieben. Wenn du dir einmal nicht ganz sicher bist, was Gott von dir möchte, dann geh zurück zu diesem einen kleinen Tunwörtchen. Lieben. Es ist so simpel. Das ist Gottes Hauptaufgabe für dich. Und wenn sich unser Glaube mit mitfühlender Liebe verbindet, hat das eine gewaltige Kraft. Das Fachwort für mitfühlende Liebe ist Empathie. Es ist diese Fähigkeit mitzufühlen, und Empathie ist lernbar, ob man es glaubt oder nicht. Eine so Research-Professorin beschreibt 4 Schritte, wie man Empathie lernen kann, und ich fand das ziemlich hilfreich. Schritt 1, du bemühst dich, die Perspektive des anderen zu sehen. Empathie bedeutet, man begibt sich in die Welt des anderen. Die eigene Welt spielt in dem Moment gar keine Rolle, wie man es selbst sieht. Mitfühlende Liebe bedeutet, dass wir in das Loch hinabsteigen, wo sich eine Person befindet. Dass wir deren Position, deren Sicht einnehmen. Schritt 2, du nimmst die Emotionen im Gegenüber wahr. Empathie ist keine Sachangelegenheit, und klischeemäßig haben Männer Probleme mit dem. Es geht um Mitgefühl. In diesem zweiten Schritt gibt man sich alle Mühe, die Welt so zu fühlen, wie die Person sie fühlt. Und nicht nur zu sehen, die Emotionen, diese Gedankenblasen erkennen. Was fühlt die Person gerade? Was macht sie durch? Und dann Schritt 3, du fällst kein Urteil. Obwohl wir das so gerne tun, eigentlich bist du doch selbst schuld. Hättest du auf deine Freunde, auf die Familie, auf mich gehört, dann wärst du jetzt nicht dort. Der Zeigefinger ist fehl am Platz, Anklage sowieso. Wir brauchen auch nicht einen guten Tipp zur Hand zu haben. Wir müssen das Problem, die Situation nicht lösen. Das ist nicht die Aufgabe von Empathie, von mitfühlender Liebe. Und dann Schritt 4 ist die Fähigkeit, diese ersten 3 Punkte zurück an die Person zu kommunizieren. Und das machen die wenigsten. Hier scheitere ich euch oft. Es bedeutet zu sagen, auszusprechen, ich bin bei dir, ich komme zu dir, ich stehe zu dir. Jesus sagt, mit den Weinenden weinen. Mitfühlende Liebe ist lernbar. Diese 4 Schritte sind auch im Gottesdienstflyer abgedruckt. Wir haben für 2 Dinge gebetet auf diese Predigtserie hin. Erstens, dass wir fähig werden, anderen Menschen in unserer Umgebung, in ihren Nöten zu begegnen. Das ist eine Fähigkeit. Und zweitens, das Zweite, für was wir gebetet haben, ist, dass du während diesen Wochen erlebst, wie Jesus dir ganz konkret und persönlich in deinen Nöten begegnet, in deinem eigenen persönlichen Leben. Mir bleiben oft so kurze Sätze hängen. Es gibt Menschen, die erinnern sich an Bilder. Ich erinnere mich an kleine Sätze. Einer dieser Sätze hörte ich an einer Krishona-Konferenz. Und es ging um das Thema überhaupt, die Nöte der Menschen zu sehen. Und der Redner sagte dann, auf Schweizerdeutsch, unter jedem Dach gibt es eine Sache. Unter jedem Dach gibt es eine Sache. Ich muss zugeben, ich bin nicht wahnsinnig gut im hinter die Fassaden schauen. Ich sehe euch heute Morgen und da schauen mich vielleicht 130 eigentlich ziemlich fröhliche Gesichter an. Und ich denke so, natürlich, euch geht es allen gut und ihr habt keine Probleme in eurem Leben. So, das ist meine Grundeinstellung irgendwie. Die Realität ist, unter jedem Dach gibt es eine Sache. Es gibt Menschen hier drin, jetzt in diesem Moment, die fühlen sich fremd. Obwohl in einem Raum mit so vielen Menschen. Es gibt Menschen hier drin, die sind völlig überfordert mit ihrer Lebenssituation. Jetzt in diesem Moment. Man steht am Morgen auf und ein dunkler Schleier legt sich über das Leben. Es gibt Menschen hier drin, die fühlen sich gestresst, wirklich gestresst. Die Familie, die Kinder, die Eltern, alle Forderungen der Arbeit, des Lebens, der Kirche. Es gibt Menschen hier drin, die fühlen sich müde, ausgepowert, der Akku auf Null, schon länger, seit Wochen, seit Monaten. Ich habe keine Sicht mehr für Neues, keine Energie. Ich bin einfach nur erschöpft und müde. Es gibt Menschen hier drin, die fühlen sich unverstanden. Da war dieser Konflikt vor einiger Zeit und er dreht sich immer wieder in meinen Gedanken und ich weiß nicht, wie weg damit. Ich fühle mich unfair behandelt, unverstanden. Es gibt Menschen hier drin, die fühlen sich schuldig. Da gibt es diese Leiche im Keller. Und immer mal wieder kommt sie in diesen Zombie-Modus und klopft an die Tür. Jesus trifft dich in deiner Not. Es ist wichtiger, geliebt zu werden, als zu lieben. Erst das Erste macht dich fähig zum Zweiten. Es ist wichtiger, geliebt zu werden, als zu lieben. Die Liebe von Jesus über dir ist real. Es ist nicht einfach ein Wort, nicht einfach ein Gedanke, nicht einfach ein Teil einer Predigt, es ist real. Jesus verspürt in diesem Moment eine echte, brennende, tiefgehende, persönliche Liebe zu dir. Und diese Liebe hat alle Grenzen überwunden. Diese Liebe kam vom Himmel auf die Erde, von der Herrlichkeit, von einem Thron in den Dreck und Staub dieser Welt. Wortwörtlich, in den Dreck und Staub eines Stalles in Bethlehem. Diese Liebe ist eine Person, sein Name ist Jesus, und er schaut dir heute Morgen direkt in die Augen und sagt, ich bin bei dir. Ich sehe dich, ich kenne dich, ich weiß um alles. Und ich will bei dir sein, mitfühlend, mit dieser tiefen Sehnsucht zu heilen, zu trösten, zu verbinden, bei dir zu sein. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht eines guten Gottes, der zu uns kommt. Und Glaube bedeutet, diese Liebe zu realisieren. Wow, ich bin geliebt. Ich bin geliebt, es ist alles gut. Gott liebt mich und kam zu mir. Das ist Glaube. Und viele Menschen scheitern genau dort, das zu glauben. Das macht dich zum Christen. Nichts anderes, nicht mehr, nicht weniger. Die Bibel beschreibt es als ein neues Leben. Gott haucht ein neues Leben in dich ein, durch den simplen, einfachen Glauben, durch das Wissen, geliebt zu sein. Das genügt. Die Botschaft der Bibel macht nicht schlechte Menschen gut, sondern Tote lebendig. Das ist das, was Jesus tut. Es ist wichtiger, geliebt zu werden, als zu lieben. Was nicht bedeutet, dass Lieben unwichtig ist, sondern einfach an zweiter Stelle kommt. Ich möchte beten und vielleicht stehen wir auf dazu, danach singen wir noch ein Lied und dann sind wir schon am Schluss. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du in dem Moment Herzen berührst. Jesus, du siehst all die Nöte, wo wir Gedankenblasen da innen aufgehen, aufsteigen. Du siehst all den Schmerz, alle Müdigkeit, alle Sichtlosigkeit, all Enttäuschung, all Schmerz, all Schuld. Und wir glauben wirklich, Jesus, dass du kommst, auf unser Niveau runter, uns in die Augen schaust, uns berührst, direkt neben uns stehst. Du erniedrigst uns nicht. Du zeigst nicht mit dem Zeigefinger auf uns. Du legst uns die Hand auf die Schulter. Und in deinen Augen ist nur Liebe spürbar. Danke, dass das real ist. Und Herr, ich bitte dich, dass du heute Morgen Glauben schenkst in diesem Raum. Dass wir ganz neu im Glauben dürfen sehen, dass du uns liebst. Und bitte befähige uns als Kirche, als Menschen, als Gemeinde, zum den Glauben, zum Tand von dieser mitfühlenden Liebe nehmen, sodass der Glaube und Liebe Hand in Hand in die Welt rausgeht. Bitte dich für das Lied, begegne uns, Herr. Amen.